Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalte Gottes fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Gaben für Jesus. Wir wissen, dass Gott nichts gemacht hat, das nicht einen Sinn erfüllen soll in seinem Leben. So wurde auch der Mensch nicht geschaffen, um nur da zu sein, sondern ihm wurde die höchste Aufgabe gegeben, nämlich für diese Welt zu sorgen. Er wurde gemacht, damit er der Schalter ist, der von Gott nimmt und den ganzen Kreislauf dieser Erde versorgt mit allem, was notwendig ist und dann die Frucht wieder an Gott zurückführt. Er war der die höchste Verantwortung bekommen hatte über die ganze Schöpfung dieser Erde. Hätte er sich nicht selbst betrogen, wäre diese ganze Welt in einem paradiesischen Zustand geblieben und wäre gewachsen und es wäre überall Überfluss, Freude und Leben gewesen. Kein Tod, nichts dergleichen hätte es gegeben. Aber durch den Betrug in seinem Herzen wurde der Mensch sich selbst zum Gott. Er denkt jetzt, er kann von sich aus existieren und sieht nicht, dass er sich und die ganze Erde von Gott getrennt hat und dass das Leben jetzt nicht mehr möglich ist. So wie eine Lampe ohne Strom nicht mehr leuchten kann, so war auch diese Erde von der Versorgung mit der Liebe Gottes unterbrochen. Und Satan wurde der Herr dieser Welt und der Mensch sein Sklave. Aber der Mensch sieht ja nicht, dass er ein Sklave Satans ist. Er denkt, er gibt alle Dinge von sich aus. Er sieht nicht, dass alles, was er tut, letztendlich er von Menschen und vom Bösen nimmt. Und all das, was man von irgendeinem Menschen nimmt, muss letztendlich dazu führen, dass es den Tod erwirkt. Weil aus einem Menschen oder aus Satan kann niemand existieren und niemand leben. Wer das Böse umsetzt, muss den Tod ernten. Nur aus Gott kann man leben. Und so hat Gott seinen Sohn gesandt in diese Welt, damit er diese Unterbrechung wiederherstellt. Er hat in sich selbst diese Nabelschnur zu Satan unterbrochen und ist dadurch der Herr des Lebens geworden und hat diese Schalterfunktion wieder aufgebaut, sodass das Leben auf dieser Erde wieder möglich ist. Und jetzt bietet Gott allen Menschen, die auf dieser Erde geboren werden, alle, die den Verstand haben, dass sie Haushalter Gottes werden, nicht nur Haushalter, sondern in eine Kindschaft Gottes eintreten. Weil so wie Gott durch seinen Sohn die ganze Welt adoptierte und sie in ihm verbunden hat mit sich selbst, so kann jetzt jeder Mensch als Individuum in diesen Bund eintreten und wieder ein Verhältnis mit Gott haben, wo man Verantwortung tragen kann für das, wozu man gemacht worden ist. Das ist die Geschichte in Kurzen der Menschheit. Wir haben in der letzten Stunde gesehen, dass der Zehnte einen Zweck hat, dass er die Folge ist dessen, dass man die Erlösung erfahren hat. Abraham hatte den Sieg über die Könige, die dort geherrscht haben und Sodom und Gomorra gefangen genommen haben, errungen. Es war das Bild des Sieges über die Sünde seines Herzens. Deshalb begegnet ihm am Ende dieses Sieges Melchisedek, dem er den Zehnten gibt von all dem, was er genommen hat. So der Zehnte ist immer verbunden mit der Erlösung des Menschen. Er zeigt, dass der Kanal wieder von der richtigen Quelle gespeist wird. Weil bis dahin lebt man ja aus sich selbst, man lebt aus dem Bösen. Aber die Erlösung führt einen wieder zurück, man speist sich wieder aus der Quelle Gottes. Dann bestätigt der Zehnten, dass man das neue Leben Jesu hat. Und der Zehnten fördert das Werk der Erlösung anderer Menschen. So, das ist im Großen das, was der Zehnte bedeutet. Und jetzt haben wir das Thema der Gaben für Christus. Braucht Gott Gaben? Braucht Gott Zehnten? Nein, wir haben gesehen in unserer letzten Stunde, dass letztendlich der den Zehnten empfängt, der Geber aller Dinge ist. Und der ihn gibt, letztendlich der Empfänger aller Dinge ist. So, Gott braucht keines und nichts für sich selbst, weil er ist ja die Quelle aller Dinge. So, wenn es hier steht, Gaben für Jesus, dann bringen wir die Gaben für einen Zweck. Und sie haben nicht einen anderen Zweck, außer, wie wir schon beim 10. gesehen haben, sie sind die Folge der Erlösung des Menschen. Sie zeigen, dass der Kanal wieder von der richtigen Quelle gespeist wird. Die Gaben bestätigen, dass man das neue Leben in Christus hat. Und sie fördern das Werk der Erlösung anderer Menschen. Und was bei den Gaben noch dazu kommt, ist, sie sollen das Leid auf Erden lindern. Das ist der Zweck der Gaben. Jesus sagt, alles, was ihr einem dieser meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Das heißt, die Gaben sind da, um das Werk des Menschen, der auf Erden, das Werk Christi zu fördern. Sie sind Dinge, wo man gibt, damit das, was notwendig ist zu tun für die Erlösung und das Lindern des Leides und Erlösung ist ja nichts anderes als das Lindern des Leides auf Erden erringen soll. Und wir haben jetzt gesehen, dass sowohl beim Geben des Zehnten als auch der Gaben gibt es etwas, was entscheidend ist. Und das ist, wollen wir jetzt durch das Geben der Gaben Segen oder Fluch ernten? Und sicherlich will jeder, wenn er gibt, Segen ernten. Aber wir haben gesehen in den letzten Stunden, dass das Geben nicht unbedingt zum Segen führt, sondern auch zum Fluch. Weil es kommt auf etwas Entscheidendes an, nämlich nicht auf das Geben selbst, sondern auf den Grund, die Motivation, mit welcher man gibt. Und da ist natürlich die eine Motivation die Liebe, die aus der wahren Identität kommt, und die andere Motivation der Stolz und Egoismus, der aus dem Irrtum des Herzens kommt, dass man Gott sei. Und jetzt müssen wir sehen, dass beide geben ja. Beide wollen das Gute. Aber nur die eine kann den Segen erringen und die andere erntet den Fluch, auch wenn das, was gegeben wurde, etwas Gutes ist. Deshalb lasst uns ein bisschen uns fragen, woher geben wir? Und wir haben gesehen, dass die Identität das Entscheidende ist. Durch sie nehmen wir die Information von draußen auf. Wir sehen die Not, wir wollen helfen, weil wir sind ausgestattet mit dem Willen, das Gute zu tun. Aber jetzt brauchen wir zu verstehen, mit welcher Motivation gehen wir an das ran, was uns von außen herangetragen wird. Ist es die Liebe, die nichts für sich selbst tut? Oder ist es der Stolz und Egoismus, der tut alles für sich selbst? Auch das Helfen ist ihm eigen in dem Sinne, dass er es für sich macht. Deshalb ist es so entscheidend zu wissen, zu welchem Zweck handeln wir. Nun, die Liebe gibt, um Frucht zu bringen. Und weshalb gibt der Stolz und der Egoismus? Dann gibt man, um zu haben und jemand zu sein. So, wenn Menschen mit ihren Gaben kommen, und wir werden nachher ein bisschen anschauen, dieses Bild, wo Jesus mit seinen Jüngern im Tempel am Schatzkasten dort steht und schaut, was die Leute alles so für Gaben bringen. Und dann kennen wir das Schärflein der Witwe. Und Jesus sagt, nur sie hat aus Liebe gegeben, die anderen geben es nicht aus Liebe. So, deshalb, dass das Geben uns zu eigen ist, ist klar. Jeder Mensch gibt, weil er so gemacht worden ist, dass er gibt, dass er da ist. Aber weshalb gebe ich? Und es gibt im Egoismus diese zwei Dinge. Man will haben und man will jemand sein. Man will sich zeigen, was man so Großes tut für das Werk. Und der Apostel Paulus schreibt im 1. Korinther 13, wir kennen ja diese Texte sehr deutlich, dass es auf die Motivation ankommt und nicht auf die Gabe. Weil, wenn wir hier lesen, sehen wir, dass alles, was hier beschrieben sind, gute Gaben sind. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. So, das heißt, die schönsten Worte, das schönste Verhalten, würde nichts bringen, weil der Stolz und Egoismus kann das nachahmen. Er kann so echt aussehen. Und dennoch ist es nicht aus Liebe. Weil auch die Schrift sagt, dass Satan nicht kommt zu den Menschen mit einem grimmigen Angesicht, sondern er kommt als Engel des Lichtes. Er kommt, um etwas zu geben, um etwas Gutes zu tun. Er kommt nicht und sagt, ah, lasst uns jetzt was Böses tun. Nein, die Verführung zum Guten aus der falschen Motivation ist eine viel größere Katastrophe, wie wenn wir etwas offensichtlich Falsches aus Stolz und Egoismus tun. Deshalb macht Gott das sehr deutlich. Wir müssen prüfen, aus welcher Quelle kommt unser Geben. So bin ich ganz freundlich und bin ich ganz lieb sozusagen nach außen aus der Motivation von Stolz und Egoismus, dann tue ich es um meiner selbst willen. Weil wir wissen alle, es ist ja besser, man ist freundlich. Aber bin ich freundlich um der Liebe willen, damit ich Frucht bringe für Gott? Oder bin ich freundlich, weil ich etwas für mich haben will? Die Anerkennung der anderen, die Zuneigung der anderen, vielleicht den Lob und zu sagen, wow, was ist das für ein Mensch? Und wenn ich weissagen könnte, sagt Paulus weiter, und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Das heißt, wenn ich den Glauben hätte und die Leute wollen ja und sagen, ja, wir wollen ja Gutes tun und wir wollen Menschen heilen und gesund machen. Und er sagt, na ja, wenn ich den Glauben hätte, um sozusagen zu heilen, dann würde es mir doch nichts nützen. Hätte der Liebe nichts, so wäre ich nichts. Und ich möchte erinnern an die Worte Jesu, der das in der Bergpredigt so deutlich gemacht hat, in Matthäus Kapitel 7. Matthäus Kapitel 7, wo er hier sagt, ab Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr. Und ich möchte hier einfach einen anderen Namen hineinsetzen, weil der so unter Christen so genannt wird, nämlich Jesus, Jesus. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Jesus, Jesus, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und wir alle wissen, dass die Liebe ist der Wille des Vaters. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, Jesus, Jesus vielleicht, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben die was Böses getan? Sie haben doch geweissagt in seinem Namen. Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben sie was Schlechtes gemacht? Haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan? Wir haben vielleicht den Zehnten gegeben und vielleicht doppelten Zehnten oder dreifach oder wir haben unsere Gaben gegeben. Und Jesus sagt, dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch noch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Gesetzlosen, ihr Übeltäter. Das sind nicht die Ehebrecher, die Jesus abwendet. Das sind nicht die Hurer und die Mörder, die er hier an der Grenze zur Ewigkeit sagt. Ich kenne euch nicht. Das sind nicht die offensichtlichen Bösewichte. Das sind die Taten getan haben, die heroisch vielleicht waren, die von den Menschen anerkannt wurden. Aber von ihm nicht anerkannt werden können, weil sie kommen aus einem Herzen, das nach sich selbst sucht, das um seinetwillen den Menschen helfen will. Als ich anfing, in meiner Praxis zu arbeiten, wollte ich was Schlechtes meinen Patienten. Ich wollte was Gutes. Aber mir war nicht bewusst meine Motivation. Und auch heute muss ich sie hinterfragen. Tue ich das jetzt, weil ich das Gut Gottes will, weil ich aus Liebe handle? Oder tue ich es, damit ich vor meinen Patienten gut dastehe, dass sie sagen, ah, das ist ein guter Doktor. Ich wollte ihnen allen helfen und musste feststellen, dass ich zwanghaft war und sie mit Zwang überzeugen wollte, dass sie gesund werden. Dort, wo Zwang ist, wo man die Dinge tut, ohne dass man weiß, woher sie kommen, dort kann nicht die Liebe sein. In der Liebe gibt es keinen Zwang. Und dann sagt Paulus weiter in Korinther 13, Vers 3, und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Wenn es irgendetwas Radikales in der Schrift gibt, dann sind es diese drei Verse, die ich gelesen habe. Weil sie beschreiben nicht eine äußerliche böse Tat. Sie beschreiben äußerlich gute Dinge. Jesus sagt auch, sie haben Gutes getan, sie haben Teufel ausgetrieben, sie haben geheilt, sie haben allerhand gute Taten getan. Und dennoch werden sie abgelehnt. So deshalb lasst uns unser Herz prüfen. Ist unser Ziel beim Geben zu haben und zu sein? Ist unser Ziel, etwas für das, was wir tun, zu bekommen? Oder ist unser Ziel beim Geben, dass es Frucht bringt für die Ewigkeit? So möchte zeigen, dass in der Natur es nichts gibt, das etwas für sich selbst tut, sondern alles dient dem Allgemeinwohl. Die Blume ist nicht schön für sich und die Rose duftet nicht für sich selbst, weil sie nimmt den Duft ja gar nicht wahr. Der Apfelbaum bringt nicht Äpfel, um sie selbst zu essen. Und der Feigenbaum füttert nicht sich selbst mit seinen eigenen Feigen. Sie alle dienen. Sie alle sind Gott ähnlich gemacht, nämlich zum Dienst nach dem ewigen Gesetz der Liebe, der Selbstlosigkeit. Nur das Herz des Menschen ist umgekehrt. Das im Irrtum geborene Herz des Menschen tut alles für sich. Auch das Gute. Nun, wenn wir Böses sehen, ja, dann können wir sagen, ja, das kommt aus einer bösen Quelle. Aber wenn wir das Gute sehen, woher wissen wir, aus welcher Quelle es kommt? Woher weiß ich, dass das, was ich tue, wirklich aus Liebe entsteht und nicht aus meinem Egoismus? Deshalb möchte ich, dass wir das ein wenig uns fragen. Wann kann jemand wissen, aus welcher Motivation er gibt? Weil wenn ich das nicht weiß und mich nur nach meinen äußeren Tun richte, dann kann ich landen dort, wo diese Menschen landen, die zu Jesus kommen und sagen, Herr, Herr. Und er sagt, du kanntest dein Herz nicht. Du hast es nicht für mich getan. Du hast nicht gelebt aus der Liebe. Du hast aus dem stolzen Herzen heraus für dich das Beste gesucht. Woher soll ich es jetzt wissen, welches meine Motivation zum Geben ist? Woher soll ich es wissen? Weil ich werde aufgerufen zu geben. Aber woher gebe ich es? Und wir erinnern uns an Johannes Kapitel 6, wo Jesus einlädt, dass die Menschen dort, die er gespeist hatte mit der Speise, mit Brot am Tag davor, Kapernaum, wie er sie aufruft und sagt, kommt und esst das Brot und das Leib. Weil das würde dazu führen, dass man die Motivation ändert. Weil er sagt, wenn ihr esset mein Leib und trinket mein Blut, dann lebt ihr nicht mehr für euch selbst. Ich lese ab Vers 53, Johannes 6. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich sage ich euch, werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die rechte Speise und mein Blut ist der rechte Trank. Wer mein Fleisch isst und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters willen. Also wer mich isst, derselbige wird auch leben um meinetwillen. So, um wessen Willen lebst du? Wir kennen die traurige Geschichte hier, dass als Jesus sie auf die Motivation ihres Herzens ansprach, sie Jesus ablehnten. Sie drehten ihm den Rücken und verließen ihn. Und jetzt steht Jesus da mit den Zwölfen und sagt, wollt ihr nicht auch gehen? Die Sache ist ernst, weil sie ist so tief in uns drin, dass wir sie nicht wirklich begreifen. Wenn ich weiterhin leben will für mich selbst, wenn ich für mich selbst erlöst werden will, dann komme ich da nicht hin. Weil das Essen des Menschensohnes, die Aufnahme des neuen Lebens, führt zu einer Veränderung der Identität, was zu einer Veränderung der Motivation führt. Jesus hat nicht für sich gelebt. Er lebt um des Vaters willen. Und jeder, der sein Leben aufnimmt, kann nicht mehr bleiben, um hier zu leben, sondern er lebt für Gott. Warum war das so unattraktiv für das menschliche Herz? So schauen wir uns heute an. Jeder gibt, indem er arbeitet. Jeder geht arbeiten. Jeder gibt, indem er arbeitet. Aber die Frage ist, für wen arbeitet er? Jeder gibt, indem er die Eltern oder die Kranken pflegt. Ist das eine gute Sache? Sehr gute Sache. Arbeiten, Eltern oder die Kranken pflegen. Aber um wessen Willen tue ich es? Jeder gibt den Kindern gute Gaben, Schulbildung, Uni und so weiter. Aber weshalb tue ich das? Für wen tue ich es? Investiere ich in die Kinder Gottes? Oder investiere ich in meine Kinder? Geht es um meine Schulbildung? Ich kann mich an diese Patientin erinnern, die in einem Unfall, in ihren, ich glaube, sie waren in den 40 oder 50er Jahren, ihren Schulter, der ganze Nervenplexus war gerissen und jetzt war ihre rechte Hand gelähmt. Konnte sie nicht mehr benutzen. Und ich treffe sie nach 6 Jahren nach dem Unfall und sie hat Schmerzen in dem Arm. Warum hat sie Schmerzen in dem Arm? Sie war traurig. Sie sagte, Gott hat mich bestraft. Er hat mir diesen Unfall gegeben. Jetzt kann ich nicht mehr arbeiten, dass ich die Kinder in der Schule halte und in der Uni, die kostet Geld. Und dann habe ich sie gefragt, na ja, wem gehört dein Arm? Wenn es Gottes Arm ist, warum kannst du nicht sagen, na ja, jetzt kann ich nur noch mit links für Gott arbeiten. Ich arbeite ja nicht für meine Kinder. Ich arbeite hier nicht für mein Dasein, sondern ich arbeite um meines himmlischen Vaters willen. Wir denken nicht so, auch wenn wir 100 Jahre in der Gemeinde sind, weil wir nicht begriffen haben, wo das Problem letztendlich ist. Jeder gibt seinem Körper das Beste. Da gibt es Menschen, die halten sich ganz streng an die Regeln des gesunden Lebensstils. Sie vermeiden das schlechte Essen. Sie machen Übungen. Woher kommt das? Tun sie was Böses? Offensichtlich nicht. Aber kommt es aus Liebe, weil ich Gottes Körper und Gottes Leben so erhalten will? Oder geht es um mich? Menschen geben an Hilfsprojekte. Ja, man ist ja mit Hilfsprojekten konfrontiert und man gibt und man kann ja auch großzügig geben. Aber aus welcher Motivation kommt es? Und jeder gibt nur mit guten Absichten. Jeder hat, wenn er gibt, was Gutes, weil wir wurden ja zum Geben des Guten gemacht. Wir sehen nur nicht in Herzen, woher das kommt. So, wir müssen uns nicht prüfen, wenn wir etwas aus Liebe tun, brauchen wir dafür keine Bestätigung, weil aus der Motivation der Liebe können wir nichts Falsches tun. Alles, was wir prüfen müssen, ist, ob das Gute, das wir tun, ob die Liste, die wir hier durchgehen, nicht von hier kommt. Weil wenn sie von hier kommt, müssen wir was ändern. Woher wissen wir, ob wir aus Stolz und Egoismus etwas tun? Und da kommt das Ergebnis an den negativen Folgen. Wisst ihr, wenn das, was wir Gutes tun, Gutes bringt, können wir es nicht sehen, dass es aus unserem Egoismus kommt. Deshalb, wenn etwas nicht so läuft, nachdem wir gegeben haben, so wie wir es erwarten. Ja, wenn die Kinder nicht den Erfolg bringen mit dem Geld, das wir in sie investiert haben, dann sehen wir, ob wir um Gottes Willen gegeben haben, aus dem Grundsatz der Liebe oder für uns selbst. So, wenn ein Mensch an den Folgen seines Tuns in seinem Geist gefangen ist, das heißt, er findet keine Lösung für das, was er so sieht an den Folgen, dann muss er wissen, er hat die falsche Motivation. Das, was mich gefangen nimmt im Geist, muss aus dem Betrug des Herzens kommen. Es kann nicht von Gott kommen. Dort, wo Druck da ist nicht die Liebe. Wenn man sich Vorwürfe macht oder Unzufriedenheit zeigt gegenüber den Dingen, die da sozusagen als Folge kommen von dem, was wir getan haben, wenn wir ungeduldig sind, wenn wir mit dem Ergebnis dessen, was wir getan haben und an anderen nicht zufrieden sind, wenn Streit entsteht, wo ich doch so viel investiert habe und jetzt schau, was ist gemacht worden damit, dann weiß ich, dass die Gabe aus einem falschen Herzen kam, nicht aus einem Herzen der Liebe. In Krisen nur kann man sehen, die Motivation des Herzens. Deshalb sind die Krisen so wichtig. Deshalb war und ist diese Krise, in der wir seit knapp 3 Jahren sind, so eine große Hilfe, das Herz zu sehen, ob jemand nach sich selbst sucht oder nach dem anderen. Und ja, Stolz und Egoismus muss sich so äußern, dass man sagt, ich muss ja mich und dich schützen. Und beides geht nicht, weil wir gehen ja um Gottes Willen etwas zu tun. Gaben für Jesus bedeutet, ich tue nichts mehr für mich. Damit tue ich auch dem anderen nicht um des anderen Willen, sondern um Gottes Willen. Jesus kam auf diese Welt, um der Liebe seines Vaters Willen zu uns gegenüber. Also wollte er den Willen des Vaters erfüllen. Und wir sollen an die Menschen gehen aus Liebe zum Vater. Weil wir sehen ja, es sind ja seine Menschen. Er will sie erlösen. Wir wollen ihnen helfen. Aber in dieser Krise hat sich gezeigt, dass jeder nur an sich selbst denkt. Jeder muss sich selbst schützen. Es geht um seine Gesundheit, um seine Sache. Unrecht. Wenn auf das Gute, was wir tun, wir zu das Unrecht zurückbekommen, dann prüft sich, ob wir das Gute getan haben aus Liebe oder aus Stolz und Egoismus. Die Krankheit beweist sehr deutlich, dass wir in unserem Herzen denken und tun Dinge aus dem Egoismus heraus. Die Krankheit ist die Folge, dass ich das Gute erzwingen will. Nichts Böses will ich tun, aber ich will das Gute erzwingen. Und damit ist es grottenfalsch. So, schauen wir uns das Schärflein der Witwe nochmal an. Und Jesus setzte sich gegen den Gotteskasten und schaute, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Die machen einen Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, denn alle, die eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles, was sie hatte, ihre ganze Nahrung eingelegt. Das ist alles. Das ist Geben. Die Liebe gibt immer alles. Sie gibt es nicht von sich. Sie gibt alles, um der Sache Gottes willen, weil sie weiß, dass die Versorgung von Gott gesichert ist. Könnte man viel über dieses Ereignis sprechen. Aber lasst uns noch eine andere Situation sehen am Simons Tisch, wo die Maria Magdalena ihre Gabe bringt, die Jünger und auch den Simon durcheinander bringt. Daselbst machten sie ihm ein Abendmahl und Martha diente, Lazarus aber war deren einer, die mit ihm zu Tische saß. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von ungefälschter köstlicher Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber ward voll vom Geruch der Salbe. Da sprach seiner Jünger einer, Judas, Simons Sohn Ischariot, der ihn hernach verriet. Warum ist diese Salbe nicht verkauft um 300 Groschen und den Armen gegeben? Das sagte aber nicht, dass er nach dem Armen fragte, sondern er war ein Dieb und hatte den Beutel und trug, was gegeben ward. Da sprach Jesus, lasse ihn Frieden. Solches hat sie behalten zum Tage meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Maria, was war sie für eine Frau gewesen? Wir kennen ihre Vergangenheit. Und sie hatte für Jesus eine große Liebe. Sie hat nicht gespart. Das, was sie dort macht, ist ihr ganzes Hab und Gut. Sie war die, deren Herz mit dem Meister verbunden war. Und ihre Tat wird immer verkündigt werden, wenn das Evangelium verkündigt wird. Weil sie ist das Ergebnis der Umwandlung des Herzens. Es gibt einen Grundsatz der Jüngerschaft in Lukas 14, 26 und 27 und 33. Jesus sagt es so deutlich, wie er nur kann, so wie auch Paulus es in 1. Korinther 13 ausdrückt. So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Was sagt das, Jesus? Sollen wir unsere Nächsten hassen? Ich hoffe doch, dass wir alle verstehen, wir müssen es hassen, von dem abhängig zu sein. Wir müssen hassen, etwas um uns selber zu tun. Der nicht hasst sein eigenes Leben, kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Also muss auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Wieso sagt Jesus das? Mag er vielleicht die Leute auch etwas vor Fragen gestellt haben? Die Antwort ist einfach. Es muss völlige Selbstlosigkeit sein, so wie Gott. Das ist das Ergebnis der Erlösung. Die Vollkommenheit eines Menschen besteht darin, dass er selbstlos ist. Dass er für sich nichts mehr tut, weil das Gesetz nicht es ermöglicht, dass irgendjemand um seiner selbst da ist. Oh, dass wir das verstünden. Dann wüssten wir, wo unser Kampf stattfindet. Dann wüssten wir, wo wir arbeiten müssten, damit wir dann, wenn wir geben, nicht geben um unser Willen. Nicht meinen, wir würden etwas von uns geben. Keiner hat noch je etwas von sich gegeben. Deshalb sagt Jesus, er muss ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat. Das ist ja nur zur Erkenntnis zu kommen, dass man sowieso nichts hat. Dass die Idee, dass etwas einem gehört, ein Betrug ist. Und wenn ich das erkannt habe, dass alles, was ich gebe, nicht von mir kommt. Und wenn ich weiß, dass alles eine Gabe Gottes ist und ich bin als Verwalter derjenige, der aufgrund dieser Gabe sozusagen reich werden kann, dass ich gebe sie weiter, ich behalte sie nicht für mich. Das ist die Erlösung. Völlige Selbstlosigkeit ist das Ergebnis der Erlösung. Weil das ist der Himmel. Das ist Gott. Weil Gott sagt, alles, was mein ist, ist auch dein. Wie viel behält Gott für sich? Gar nichts. Braucht er etwas für sich? Nein. Also hat er auch all seine Schöpfung so gemacht. Und er hat kein Problem, uns zu sagen, mein Kind, Alles, was mein ist, ist doch dein. Das bedeutet, ich muss mich um nichts als mein Eigentum ranhalten, sondern ich verwalte es, wie wenn es mein wäre, weil ich bin ja das Kind meines Vaters. Und da der Vater nichts tut für sich selbst, so tue auch ich durch Gottes Gnade nichts für mich selbst. Das ist die Erlösung. Dazu müssen wir kommen, dass dieses Drehen um uns selbst aufhört. So möge uns Gott helfen, unser Herz zu prüfen. Denn ich möchte nicht unter die Menschen kommen, die gearbeitet haben für den Herrn, die dann dem Herrn begegnen und er sagt, mein Junge, kenn dich nicht. Du hast es für dich getan. Also hast du deinen Lohn schon gehabt auf Erden. Ich möchte die Worte hören, die Jesus sagt. Komm, treuer Knecht. Du warst unter ihm wenigem treu gewesen. Und ich werde über viel setzen. Weil du hast jetzt nichts, was du einverleibt hast. Du hast nichts, was dir gehört. Weil du hast den Grundsatz verstanden. Alles, was mein ist, ist auch dein. Amen.